Ja, hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber unser OLAD hat sich verabschiedet. Funktioniert nicht mehr. Ich hatte aber so oder so vorgehabt, heute tatsächlich am Whiteboard zu arbeiten, weil manchmal gibt es halt Themen, die so wichtig sind, dass man diese Themen sehr ungern an irgendwelchen Medien überlassen würde, weil am besten sehen wir jetzt gleich, wie das Problem entsteht. Wir sehen, wie die Lösung entsteht. Und daher überlege ich heute nicht, die klassische Vorlesung zu halten, sondern ein Kolloquium zu machen, also im klassischen Sinne Kolloquium, also ein Gespräch. Wem geht es schlecht jetzt und möchte nach Hause gehen? Das Thema ist tatsächlich wichtig und ich habe, als ich unsere Themen aus den letzten Veranstaltungen mir angeschaut habe, da habe ich festgestellt, dass wir vielleicht uns zu sehr auf gesprochene Sprache konzentrieren und etwas vielleicht in der Syntax vergessen, was sowohl für geschriebene als auch für gesprochene Sprache fundamental ist. Und in den Einführungsveranstaltungen wird oft drüber gesprochen. Ihr habt ganz sicher über das Thema und Kasus an sich ganz sicher auch in der Schule gehört und ganz sicher habt ihr darüber auch in euren Schwerpunktsprachen viel drüber gelesen und gelernt. Mir geht es aber heute um eine fundamentale Frage, um eine Verständnisfrage in der Sprachwissenschaft, die sehr syntaktisch ist und sich sehr stark auf Kasus bezieht. Wir werden aber beim Kasus nicht bleiben. Und ich würde gerne tatsächlich das als Kolloquium, als Form für heutige Veranstaltung wählen. Und deswegen habe ich mich hier eingerichtet, um ein paar Sachen zu schreiben, aber auch mit eurer Hilfe ein paar Sachen zu schreiben. Wir werden einmal, zumindest versuche ich einmal, eine moderierte Arbeit auch nochmal mit euch zusammen zu machen oder eine von euch wird das moderieren. Aber vorher würde ich gerne euch ein paar, also ich habe doch einen Plan aufgeschrieben heute, damit wir Reihenfolge haben. Bevor wir jetzt drüber sprechen, also wir sprechen erstmal nicht drüber, wir sprechen erstmal über was anderes. Und wir kommen irgendwann mal dahin. Ich wollte aber trotzdem das als Fixpunkt, thematischen Fixpunkt erstmal aufstellen. Und das wäre schön, wenn ihr euch einige Inhalte aus der Morphologie-Veranstaltungen von bei Herr Beer vielleicht nochmal zurückdenkt. Oder auch in der Einführungsveranstaltung hat man oft über Morphologie, über nominale Morphologie und verbale Morphologie gesprochen. Das ist zunächst mal sehr, sehr einfache, übergeordnete Begriffe. Also nominale Morphologie, alle grammatische Kategorien, die für Nomina typisch sind und von Sprache zu Sprache unterschiedlich ausgeprägt sind. Und verbale Morphologie, das heißt verbale Kategorien, grammatische Kategorien, die für das Verbum prototypisch sind, aber wiederum von Sprache zu Sprache unterschiedlich ausgeprägt sind. Ich würde gerne ein paar triviale Exkurse vielleicht in diesen Morphologien machen und komme ich dann zurück zum Kasus. Ich nehme als erstes den Numerus. Das ist eine nominale Morphologie, ja, also typisch. Und was würde man sagen? Also wie ist das meistens ausgeprägt? Also ich meine hier damit jetzt nicht die Numera, also Numerale, die Zahlworte, sondern tatsächlich grammatische Kategorie. Numerus als nominale Kategorie. Was würdet ihr sagen? Was fällt da ein? Also wirklich sehr trivial, sogar manchmal intuitiv. Man muss jetzt nicht wirklich das revolutionieren. Wir sehen einfach, wie tief brauchen wir einfach da reinzugehen. Deswegen, was fällt als erstes ein, wenn man Numerus hört? Denn Numerus hört. Was ist das? Ja, bitteschön. Könnt ihr so rumgehen? Ist das? Ja. Ja. Ja, Singular und Plural. Was sind das eigentlich? Kann ich schreiben Singular versus Plural? Ja, Einzahl und Mehrzahl. Gib mir einfach ein Beispiel. Stell dir vor, ich komme gerade aus dem Mars und ich weiß, wie das auf der Erde funktioniert. Erklär mir das bitte. Ich und wir. Wow, so, doch so schwierig. Nicht Kind und Kinder, Buch und Bücher. Gleich ich und wir. Weil, okay, ich schreibe mal ich und wir. Wir. Warum ich das so jetzt nachgefragt habe, war, wenn ich jetzt meinetwegen ein Kind nehme und das tatsächlich mit Kinder, dann sehe ich woran eben diese Kontrastierung eben, ich lasse das hier, aber lasse ich so. Also das ist ein besseres Beispiel, würde ich jetzt sagen. Ja, besseres Beispiel. Singular, Plural. Fällt uns noch irgendwas zu Numerus? Vielleicht jetzt vielleicht nicht so trivial, vielleicht etwas, wofür man hier studieren sollte. Was?
Es gibt Wörter, die kein Singular oder Plural haben.
Wie heißen die?
Singularia
tantum und Pluralia tantum. Was sind das für Worte?
Beispiele?
Ja, zum Beispiel. Okay, das ist... Okay. Bitte? Da gibt es noch bei einigen Substantiven, komme ich gleich, einigen Sprachen solche Kategorien wie zählbar, nicht zählbar. Ja, oder Materien zählbar, nicht zählbar, aber damit ist vielleicht jetzt nicht ganz gemeint. Ja? Ich weiß, ist das so? Ich weiß nicht. Ist das so? Ist es Tantum? Ja. Gibt es nur ein Plural? Okay. Was ist mit den, das ist eine Frage, was ist mit den Himmelskörpern? Sind die Tantum, also sind die Singularia Tantum? Kann man Sonne als mehrere? Kann man, ne? Ja, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in der Schule gelöst ist. Aber das ist okay, wir wollen jetzt nicht dabei verharren. Also okay, Tantum haben wir. Was haben wir noch? Was könnte man noch über Numerus sagen? Dual, ja, was sind das denn? In welchen Sprachen gibt es das? Weißt du das zufällig?
Ist das
zwei? Ja, ja.
Griechisch,
ja. Griechisch kennt das, ja. Ja, also Ambo, ne? Also alles, was man mit beiden Lippen macht. Ja. Okay, aber ohne das weiter zu vertiefen, also wir haben tatsächlich hier mit angefangen, mit Plural und Singular. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann haben wir etwas wissenschaftlicher das betrachtet. Und es geht natürlich viel weiter. Ja, es gibt Trial, Tertial, was weiß ich. Ja, also alles Mögliche, je nachdem, in welcher Kultur, welche Zahl vielleicht mit welchen Inhalte, Konzepte assoziiert werden. An der Stelle war mir aber Folgendes wichtig festzustellen. Wir haben eigentlich uns, ganze Zeit haben wir uns über eine grammatische Kategorie unterhalten. Ja, und wir wussten sofort, wozu wir diese Kategorie brauchen. Weil auf natürlichen Wege es Dinge gibt, die entweder alleinig auftreten oder vielleicht identisch vielmal. Oder es Dinge gibt, die vielleicht gezählt werden können und so weiter und so weiter. Also das sind sehr triviale, sehr leicht zugängliche Entitäten der realen Welt. Und diese Entitäten, diese also Singularität und Mehrfachigkeit in eine Sprache zu übersetzen, fiel uns nicht schwer. Also ich würde sagen, keiner von euch würde hier jetzt dagegen sprechen, was wir aufgeschrieben haben, weil das so leicht zugänglich ist. Wenn wir überlegen, was ist die Funktion von Numerus, dann werden wir sofort feststellen, wir müssen irgendwie die Welt wahrnehmen und in dieser Welt kommen auf natürlichen Wege, nicht weil wir das wollen, sondern tatsächlich gibt es Dinge, jetzt ist nur ein Maus hier liegen und ich kann nicht mehrere Mäuse hier bezeichnen. Ja? Ein Laptop liegt hier auf dem Tisch. Das ist wirklich eine Tatsache der realen Welt und in einer Sprache wird darauf reagiert. Wenn wir Tantum haben, das ist auch eine Reaktion auf die realen Welt. Und das wichtig ist an der Stelle festzustellen, uns fällt nicht schwer, die Funktion, die der Numerus hat, tatsächlich zu verstehen, zu begreifen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und gehen wir zum Beispiel zum, nehmen wir das Genus. Okay, was fällt da? ein, den man Genus hört, was ist das dann? Was fällt da als erstes ein? Einfach tatsächlich nicht linguistisch, nicht trivial, ja? Und dann du. Okay, also feminin, maskulin, schreibt man das so? Sondern so kürzt man das. Was noch? Bitte? Neutrum, ja. Okay, was fällt noch? Oh, vielleicht? Vielleicht, also muss nicht. Bitte? Null Genus, okay, also kein Genus. Okay, das könnte man auch dem entgegensetzen. Nochmal bitte? Inwiefern Plural? Das habe ich nicht verstanden. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also besonders in Deutschen oder, ja genau. Deswegen, wenn ich mir in Frankreich nicht sicher bin, welcher Genus im Singular ist, dann bestelle ich immer zwei, weil ich weiß dann, ja. Das wird teuer, wenn man so immer so macht. Jetzt hast du es angekommen. Ja, okay, null. Was interessant ist vielleicht dazu, ich hätte jetzt gesagt, okay, Genus versus Sexus. Das hätte ich ja gesagt als erstes. Denn das ist auch wiederum eine triviale Wahrnehmung der Welt. Die Menschen nehmen einfach, Sexus ist zunächst eine biologische Gegebenheit, richtig? Und das ist zunächst eine Eigenschaft von Lebewesen. Denkt bitte an Arbo von Porphyrius, wo wir da stehen bleiben. Ja, also alles, was oberhalb, also belebt, empfindend, vernunftbegabt. Alles, was diese drei Eigenschaften hat, hat auch ein Sexus. Und die menschliche Wahrnehmung durch Sprache hat es dazu gebracht, dass zunächst in allen Sprachen, also wenn man Genese vom Genus betrachtet, gab es nur Feminin und Maskulin. Das war das Erste, worauf die Grammatiken der Sprachen oder Sprachsysteme reagiert haben. Und es gibt einige Sprachen, die blieben dabei. Ja? Macht ja hier jemand Hebräisch? Ja? Also wenn du Hebräisch machst, dann, also das ist eine sehr interessante und sehr transparente Entwicklung. Und dann gab es, also was ist Neutrum? Wie der Name selbst sagt, keine von beiden. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wann ist Neutrum entstanden, kann man ja ganz klar, ganz logisch, ohne Linguist zu sein, feststellen, okay, erst gab Maskulin, dann Feminin und dann keinen von beiden. Also erst müssten ja die ersten zwei gegeben haben und dann keine von beiden. Ja, also die Entwicklung kann man ja durch diese Benennung alleinig sehr adäquat rekapitulieren und sagen, oder wiederherstellen. Und also das ist ganz interessant. Also Genus, also Sexus ist tatsächlich etwas, was wir mit Numerus gesagt haben. Das ist auch die natürliche Wahrnehmung der Welt. Und Genus ist so, wie man darauf reagiert hat. Ich würde jetzt auch nicht sagen, also Feminin, Maskulin zumindest, sind auch die so genau solche ähnliche reale Entitäten, die man sehr leicht wahrnimmt und sehr leicht verarbeitet und weiß auch, welche Funktion diese Bezeichnung dahinter hat. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über den Ursprung gesprochen, also wie es früher war. Aber man nennt das auch, Christian Lehmann nennt das auch, also Entstehung von Genus nennt er Sexualisierung der Welt. Ja, also die Menschen haben zu allem, in bestimmten Sprachen, zum Beispiel Deutsch, zu allem gibt es ein Genus, obwohl kein Sexus gibt. Am Anfang aber waren diese beiden Entitäten absolut deckungsgleich. Und dann ist Genus eben auf alles übertragen worden, weil dort etwas zusätzlich dazu kam, worüber wir später sprechen werden. Aber wichtig ist an der Stelle festzustellen, dass Genus auch als nominale Kategorie etwas sehr leicht zugängliches ist, weil, und das habe ich bei Numerus genauso gesagt, uns sehr leicht fällt, die Funktion, die Bezüge zur Realität zu verstehen. Ja, wenn jemand das dem widerspricht und sagt, nee, das ist doch sehr abstrakt und hat eigentlich mit der realen Welt nichts zu tun, okay, Neutrum hat vielleicht mit der realen Welt nichts zu tun. Ja. Aber Feminin und Maskulin, also Male, Female, egal, ob man das auf Latein nennt oder auf Sanskrit, das ist immer noch eine zutreffliche Beschreibung auf bestimmte Teile, wie ich vorhin empfindet, belebt, empfindet, vernunftbegabt. Alles, was diese drei zutrifft, trifft auch diese Teilung zu. Jetzt gehen wir ein bisschen zu, das war alles jetzt ein Teil aus der nominalen Morphologie, und dann nehmen wir zur verbalen Morphologie, und dann nehmen wir zum Beispiel das Tempus. Was fällt zum Tempus ein? Das ist, jetzt sind wir in der verbalen Morphologie. Was fällt als erstes ein? Ganz sehr trivial und, ja.
Gegenwart.
Ja. Okay. Und so weiter schreibe ich jetzt einfach, weil ich nenne das einfach jetzt eine naive Wahrnehmung der Zeit. Können wir so sagen? Ja, also wir haben naive Vorstellung, dass gestern ist die Sonne untergegangen und heute wieder aufgegangen. Das heißt, gestern ist etwas abgeschlossen, es ist nicht mehr da. Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, Gegenwart ist tatsächlich ein zeitlicher Fixpunkt, um Welt, also um die Zeit, um den Zeitfluss naiv wahrzunehmen. Es gibt tatsächlich etwas, was gestern passiert ist. Und keine Ahnung, ich war gestern in München und ich weiß, dass das vorbei ist. Heute bin ich in Frankfurt und morgen werde ich in Hannover sein. Ja, also das ist die naive Vorstellung von Ereignissen, die auf Zeitschiene, auf so eine Zeitline, Timeline liegen. Und es ist so, dass wir, ob wir das jetzt meinetwegen Präsens nennen und das rein grammatisch bezeichnen, weil auch dieser Vorstellung über den Gegenwart auch noch mit vielleicht irgendeinem Marker markiert ist. Unabhängig davon, wie komplex manche temporale Systeme sind, von Sprache zu Sprache, dem liegt etwas zugrunde, was alle Menschen so gut wie identisch wahrnehmen. Wir können jetzt so wie bei Plural Singular auch sagen, es gibt in vielen Sprachen, zum Beispiel Afrikas, gibt es nicht einfach Vergangenheit, sondern eine sehr weite Vergangenheit und es gibt noch legendäre Vergangenheit. Und ich kann auch über jemanden sagen, der ist gestorben und dabei kann ich 3 verschiedene Verbalstämme verwenden. Der ist gerade gestorben, also vor kurzem, der ist eben vor ein paar Tagen gestorben und der ist in der legendäre Vergangenheit als Mythosheld verstorben. Ja, also die Assoziation darüber gehen ja trotzdem auf diese simple Dreiteilung. Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Es gibt Sprachen, so wie die Muttersprache von meisten von euch, die eben diese Vorstellung nicht sauber davon trennen, ob Handlung abgeschlossen ist oder nicht. Ich kann eine Handlung vorstellen, die in der Gegenwart stattfindet, entweder abgeschlossen oder nicht abgeschlossen ist, und diese Zweierteilung in allen Zeiten abrollen. Ja? Und dann entsteht so ein sehr, sehr komplexes System. Es gibt aber Sprachen, so wie meine Muttersprache, die sauber Aspekt und Tempus voneinander trennt. Aber unabhängig davon, wie wir das tatsächlich grammatisch abbilden und darüber sprechen, möchte ich, dass wir auch zu all diesen 3, die wir jetzt aufgezählt haben, kurz mal etwas für uns vorstellen. Uns fällt nicht schwer, die Funktion von Numerus auf einem leierhaften Weg zu verstehen. Uns fällt nicht schwer, dass Genus und die Funktion hinter dem Genus steht, auch auf die reale Entitäten zu beziehen. Das fällt uns einfach nicht schwer, weil wir die Welt irgendwie wahrnehmen. Und es fällt uns auch nicht schwer, das Tempus als Kategorie auf eine naive Vorstellung zurückzuführen. Es gibt Gegenwart, wir nehmen das wahr. Auch wenn wir keine Sprache sprechen, nehmen wir das trotzdem wahr. Ja? Und auch Abgeschlossenheit einer Handlung. Ob Handlung gerade abgeschlossen ist oder nicht noch andauert, das ist doch etwas, worauf wir ganz klar kognitiv uns beziehen können. Das ist, also das war jetzt der As. Das war jetzt, also nominale und 2 verbale Kategorien. Was ich jetzt versuche hier eigentlich zu predigen, ist, dass es grammatische Kategorien gibt, die von Sprache zu Sprache unterschiedlich komplex ausgeachtet sind, die trotzdem eine sehr transparente Biografie aufzeigen. Also die zeigen sehr transparent, wozu sie da sind. Wenn ich jetzt euch fragen würde, dann wozu brauchen wir eigentlich Numerus? Ganz klar brauchen wir einen Numerus, um halt Einzahl und Mehrzahl auszudrücken. Wozu brauchen wir eigentlich Genus? Ganz klar brauchen wir Genus, um eigentlich Sexus zunächst, weil das so eine vehemente, inhärente Teilung ist, dass wir das irgendwie kategorisieren müssen, uns hilft bei der Kategorisierung. Wozu brauchen wir ein Tempus? Wir müssen jegliche Handlungen verzeiten, in einer Zeitschiene irgendwo unterbringen. Und dafür brauchen wir ein Tempus. Wozu brauchen wir einen Aspekt? Aspekt brauchen wir, um die Abgeschlossenheit einer Handlung oder dass die Handlung gerade noch andauert und nicht abgeschlossen ist, zu beschreiben. je nachdem, wie relevant das ist. Ja, und im Deutschen hat man jetzt tatsächlich jetzt nicht so sauber getrennt von Tempus. In den Sprachen, wo das sauber getrennt ist, gibt es auch noch abgeschlossene oder nicht abgeschlossene Aspekte. Im Russischen zum Beispiel gibt es noch für abgeschlossene Handlungen spezielle Aktionsarten, nennen wir das. Sowas wie zum Beispiel Anfangsphase einer Handlung, die abgeschlossen ist. Erblühen zum Beispiel. Ist Anfangsphase des Blühens, aber dieses Erblühen ist abgeschlossen, ist aber trotzdem innerhalb der abgeschlossenen Kategorie. Und diese Aktionsarten, also klassische Sprache dafür ist tatsächlich Russisch, wo bis 80 Aktionsarten gezählt werden. Die einzelnen Sequenzen einer Handlung werden auch noch gezählt. All diese Dinge sind, vielleicht klingen etwas kompliziert, aber die sind insofern nicht kompliziert, als man die sehr leicht auf Entitäten der realen Welt beziehen kann. Ich glaube, darüber sind wir uns einig, oder was würdet ihr sagen? Ja, also all diese Kategorien sind uns leicht zugänglich. Wenn ich aber sagen würde, dass wir jetzt eine Kategorie haben, zu der wir tatsächlich dieselbe Frage stellen, und überlegen, wozu brauchen wir eigentlich einen Kasus? Worauf können wir eigentlich einen Kasus beziehen? Auf welche Entität der realen Welt können wir Kasus beziehen? Das ist ein Problem. Ich wusste es nicht. Mein Ziel war heute auch, vielleicht die Dinge, die ihr euch vielleicht gar nicht erstmal als Frage formuliert habt, zunächst mal als Frage zu formulieren. Also die Frage, die jetzt an der Stelle lautet, ist tatsächlich, wozu? Ja, wozu brauchen wir das? Wir wissen, wozu wir Numerus brauchen, wir haben erklärt, wozu wir Genus brauchen, wir haben auch gesagt, wir brauchen unbedingt Tempus, also sonst können wir nicht die Handlungen in Zeitabschnitten zuordnen, wir brauchen auch Aspekt, weil wir Abgeschlossenheit, ganz klar, wozu brauchen wir zum Teufel Kasus? Warum können wir uns nicht darauf verzichten? Und was leistet Kasus etwas, was diese Kategorie unverzichtbar macht? Und wie weit können wir einzelne Strukturen, prototypische Strukturen einer Sprache anhand dieser Kategorie ergründen? Um das zu machen, vielleicht machen wir erstmal Folgendes. Ich brauche einen Volontären hier vorne, bitte einmal. Nicht so viele auf einmal, weil ich... Muss ich dann wählen. Wer möchte gerne nach vorne kommen? Das ist eine sehr einfache Aufgabe. Jemand muss jetzt nach vorne kommen. Sonst warten wir hier 90 Minuten, dann gehen wir nach Hause. Aus der Ecke vielleicht jemand?
Leo.
Ja, Leo, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Einmal kurz nach vorne, das wird sehr, sehr leicht. Sehr gut. Deine Aufgabe ist jetzt, diese Gruppe dazu zu bringen, hier eine Liste von allen Kasusbezeichnungen, die die je gehört haben, und zwar in diesen Sprachen, das haben die alle aufgeschrieben, verrate ich dir. Und deswegen sollen die hier, also die diktieren dir einfach und du schreibst ja die alle Kasusformen, die sie je gehört haben.
Okay, einmal Reihe um.
Bitte schön. Bitte schön. Du kannst ja natürlich die Aufgabe nochmal mit deinen Worten formulieren und überzeugen, da vielleicht zu klingen.
Hm? Okay, Leute, ich erwarte, dass ihr alle mitmacht. So. Alle Kasuszeichen in allen Sprachen, die da stehen. Auf geht's. Benja?
Ja, ist doch schön. Das ist der Vorteil, du kennst die alle namentlich und ich nicht.
Ja. So, einmal reihum.
Sehr schön.
Ärgert ihn? so habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Instrumental.
Bitte?
Präpositiv.
Ja. Ja.
Vokativ. Kannst du uns erklären, was du mit präpositiv meinst? Предложный пакет. Kannst du auch ein Beispiel auf Russisch? Okay, ja, okay. Okay, gut. Ja, im Haus, ja.
Linke Seite?
Sehr gut.
Nochmal?
Adhesiv. Oh, doppelt D, ne? Okay, 2S. E. Das ist finno-ugrisch, ne? Oder? Kaukasisch-albanisch auch, ja.
Noch einmal? Wie wäre es mit Ergativ oder?
War schon. Da ist noch einer.
Ja.
Ja. Ja.
Ja? Noch mehr?
Du darfst nicht. Nur die Studis. Ist egal. Das.
Noch irgendwas?
Ja, da noch.
Negativ.
Ja, super, ja, wunderbar.
Weiter?
Hast du eine Idee noch?
Ich hatte gerade noch was.
Ich glaube, das war's jetzt.
Ja, ein Partitiv wäre noch schön.
Ein Partitiv?
Ja.
Party,
Party, genau. Partitiv. Ja, wunderbar. Hast du ja einen Applaus verdient.
Vielen Dank.
Danke dir. Ja, super, sehr gut gemacht. Ja, wunderbar. Das ist doch jede Menge eigentlich, oder? Also alles, was man an Kasus kann, kennt. Und ich meine, bei Numerus und Genus war es gar nicht so viel. Ja? Scheinbar ist das, wenn das von Sprache zu Sprache so subklassifiziert ist, es muss ja was Wichtiges sein. Es muss etwas leisten, was weder Numerus noch Genus noch Tempus noch Aspekt leistet. Und ich würde gerne mal diese Liste noch mal kurz durchgehen. Und fange ich mal mit Partitiv an. Partitiv in den finno-ugrischen Sprachen drückt solche Formen oder taucht in solchen Events auf, also in solchen Handlungen, wenn Handlung nur einen Teil des Ganzen betrifft. Ja, wenn ich zum Beispiel aus dem Geldautomat Geld abhebe, dann kann ich Geld, das, was ich abhebe, im Partitiv setzen und damit markieren, dass das Teil dessen ist, was da als Menge existiert. Ja, das kann ich ausdrücken, dass die Handlung abheben betrifft nur einen Teil dessen, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich diese Handlung beziehen kann. Ja, im Finnischen ist das, wenn Sie jemanden in Finnland kennen. Also insofern würde ich sagen, ich mache hier ein so ein Häkchen. Wir haben ganz klar jetzt erklärt, was das leistet. Genauso wie wir erklärt haben, was Numerus leistet, was Genus leistet. Also das ist transparent. Wenn man jetzt auf Latein nachvollziehen kann, wie das zustande kam, diese Bezeichnung, dann kann man ja ungefähr diese Transparenz restaurieren. Okay, Vokativ, was du, ne? Was ist das? Was leistet Vokativ? Anrede. Das ist eine Anrede, Anredeform. Und das ist tatsächlich, ich kann ja sagen, auf Deutsch gibt es kein Vokativ. Und man sagt auch, was ist das? Man sagt auch, dass mit irgendwie hey du oder so. Ja, in anderen Sprachen gibt es extra Marker dafür, um, ja, also Vokativ. Anrede ist Vokativ, nichts anderes. Präpositiv. Ja? Erklärst du das kurz nochmal, bitte? Im Haus. So, hat etwas mit Lokativität zu tun. Also ja, verortet etwas. Ja, also.
Ja, nicht nur, aber es gibt ja auch zum Beispiel über den Vater, Abatze.
Ah, Abatze. Okay. Okay. Das heißt, der verlangt auf jeden Fall, das ist Präposition und der verändert, der regiert auch Kasus. Okay. Was ist instrumental? Du warst ja mit instrumental. Was du? Wer? Hast du was mit Instrumental? Okay, was ist das?
Das ist Mithilfe von etwas.
Mithilfe von etwas, ja, also. Ja. Okay, aber das ist klar und das ist sehr mit soziativ auch. Also, wenn man with zum Beispiel, ne? Also, das ist auch. Hier geht es aber tatsächlich um Tool, um ein Instrument, was etwas wird tatsächlich als Instrument verwendet in einer Handlung und soziativ. Leit manchmal dieselbe Präposition, also mit etwas, with. Ja? Okay, Lokativ. Wer hat Lokativ gebracht? Ja, was ist das?
Ortsangabe.
Okay, gehen wir etwas schneller vielleicht. Die lassen wir sein. Ablativ. Wer hat Ablativ gesagt?
Ja?
Von, ja, haben wir doch im Türkischen Ablativ, ja, also ganz, ganz schöne, sehr oft verwendet. Das lassen wir auch. Was ist Adhesiv? Wer hat das gesagt? Ja, was ist das?
Ja, bei etwas sein.
Ja, also auch etwas, so ein räumlicher Fixpunkt. Ja? Okay, was ist Kausativ? Hast du auch gesagt, ja? Ursache, Wirkung, ne? Ja, okay. Was ist Inessiv, wo wir Adhesiv hatten? Auch. In, ja, auch, also als lokale Angabe. Was ist Elativ? Wer hat das gesagt? Elativ? Aus etwas heraus. Genau, ja, also auch ein etwas, was lokativ ist. An der Stelle hab ich jetzt die einige ausgelassen. Einige ausgelassen. Und die Frage, die ich jetzt nochmal stelle, ist, dass die ganze Ausführung, da überall, wo Häkchen steht, ist von Verstehen her, von Wahrnehmen her, ist genau das Gleiche wie mit Numerus, Genus, Tempus und Aspekt. Es ist sehr transparent, wir können das auf Entitäten der realen Welt beziehen. Wir haben aber, und das müssen wir jetzt, muss jeder von euch für sich vielleicht versuchen zu verstehen, worauf besitze ich eigentlich Nominativ, worauf besitze ich Akkusativ, worauf besitze ich Genitiv, worauf besitze ich Dativ. Okay, Genitiv vielleicht nehmen wir kurz raus. Worauf bezieht sich Ergativ und worauf bezieht sich Absolutiv? Was sind die realen Entitäten der Welt, worauf wir diese fünf Formen beziehen können? Ja, kann vielleicht jemand mir das erklären oder versuchen zu erklären? Oder vielleicht Unverständnis vielleicht irgendwie abbilden, erzählen darüber? Ja. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wozu? Wir haben verstanden, wozu zum Beispiel Vokativ da ist. Jemanden anzureden. Und diese Anrede kann ich immer markieren, je nachdem, welche Höflichkeitsstrategie ich verfolge. Das ist ganz klar. Aber was mache ich eigentlich mit Nominativ? Also worauf beziehe ich das? In welchem Zusammenhang brauche ich das? Der Zusammenhang zeitgleich auch mit der realen Welt zu tun hat. Ich bin mir sicher, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage trefflich formuliere, aber fühlt euch bitte frei, in diese Richtung generell zu denken und das vielleicht meine Frage auch vielleicht anders zu formulieren.
Ich versuche einfach mal.
Ja, ja, das will ich auch, also das versuchst.
Vielleicht erstmal ohne komplizierte sprachwissenschaftliche Begriffe. Ja. Ich denke, die Grundunterscheidung ist zu sagen, wer ist der Täter, wer ist der, dem etwas passiert.
Weiter. Am besten, es ist Kolloquium, also sprich dann mit den allen anderen.
Ja, also ich wollte sagen, ja, besser auch da, was haben wir jetzt, wenn ich den Empfänger, ja, wenn das so sagt, ja, so, wer profitiert davon, von dem macht sich also solche Ideen.
Okay. Ja, ich stimme dem zu und vielleicht möchte das jemand ergänzen. Also es handelt sich um diese Kasusformen, die jetzt übrig geblieben sind. Ja? Und mehr geht es darum zu überlegen, wozu brauche ich die? Das war ein sehr guter Anfang. Greift das bitte auf. Das ist ein Kolloquium. Also gewöhnt, irgendwann im Master gibt es nur Kolloquien. Gibt Gespräche, einfach Gespräche, keine Vorlesungen. Stimmt ja dieser Meinung zu oder vielleicht nicht? Ich glaube, du musst das nochmal sagen. Ich glaube, das. Nein, aber also, wenn man zustimmt, dann ist es okay, aber dann sollte man das auch vielleicht versuchen, irgendwie zu Ausdruck zu bringen. Ich habe keine Angst vor Pausen. Didaktisch. Ja? Okay. Mhm. Okay, sehr gut. Also du hast gerade gesagt, okay, also Agens, ich schreibe einfach A, ist assoziiert immer mit Nominativ, hast du gesagt. Das ist erste These, die du gesagt hast. Dann hast du gesagt aber, das direktes Objekt, was hast du dann gesagt? Steht nur Akkusativ. Okay, dann, was hast du dann gesagt? Objekt steht im Dativ. Okay. Was direktes und indirektes Objekt ist, wissen wir. Das sind syntaktische Funktionen. Was also Nominativ, Akkusativ, Dativ ist, das ist klar. Wir sind immer noch in Kasus und syntaktischen Funktionen. Aber was macht Agens hier? Also ist es nicht so, dass du jetzt zwei Dinge, zwei verschiedene Dimensionen, das sind syntaktische Relationen und das ist eine semantische Relation, das ist eine semantische Rolle. Sehr gut. Ja, also. Partiens und wie schreibt man das? CPNs wahrscheinlich. CPNs. Retipiens nehme ich an. Z. Okay, dann lassen wir das so. Also Agens, Partiens und Retipiens. Okay, das war schon mal sehr gut. Ja, das heißt, das, was du gerade gesagt hast, Agens wird mit Nominativ assoziiert. Um vollständigkeitshalber. Welche syntaktische Relation fällt hier? Wir haben direktes Objekt, wir haben indirektes Objekt. Welche syntaktische Relation fällt? Ist nicht da. Ja? Ja, Subjekt. Und mit welcher Kasus wird Subjekt assoziiert? Nominativ. Also ich würde sagen, ja, sowas. Dann haben wir jetzt das vollständig. Und du hast gesagt, dass Partiens wird mit dem direkten Objekt assoziiert. Und Rezipiens mit dem indirekten Objekt assoziiert. Ups, was habe ich gemacht? Okay. Ah, okay. So, jetzt haben wir das. Okay. Das, was er gesagt hat, warum war das so ein gelungener Anfang? Weil er gesagt hat, okay, wir müssen das auf die Funktionen von diesen Kategorien müssen wir auf die Entitäten der realen Welt beziehen. Syntaktische Kategorien wie direktes Objekt, indirektes Objekt, Subjekt sind keine Entitäten der realen Welt. Das sind die Konstrukte, die Wissenschaftler erfunden haben. Es gibt sogar Sprachen, die Subjekt gar nicht kennen. Und warum das gut war, ist, weil Agens, Partiens und Rezipien sind doch die Entitäten der realen Welt. D'accord? Okay. Also das ist, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen genauso einen Vorgang, dahinter zu schauen, wozu wir eigentlich Kasus brauchen und wie weit ist das abstrakt, wie weit ist das von der realen Welt abgehoben. Numerus war es nicht, Genus auch. Wir könnten sehr leicht mit unwissenschaftlicher, trivialer Analyse dahinter kommen, wozu wir die alles brauchen. Wir kamen aber bei denen ein bisschen im Stocken, weil erstens haben wir erstmal Agens Nominativ, okay, direktes, indirektes Objekt, Akkusativ, Dativ. Alles gilt nur für das Deutsch. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen. Und hatten wir das vermischt, deswegen wollte ich, dass wir das sauber trennen. Also Subjekt, direktes, indirektes Objekt oder Agens, Partiens, Rezipiens. Das erste sind tatsächlich Konstrukte. Das sind Annahmen, die aufgehen oder nicht aufgehen. Und es gibt Handlungen, die Beteiligten ausgelöst werden. In der Regel, die Auslösung einer Handlung ist in der Regel. Auslösung einer Handlung ist eine prototypische Bezeichnung für Agens. Dazu kommen noch einige andere Entitäten, so wie zum Beispiel Kontrolle. Ja, ich kann eine Handlung auslösen, aber auch kontrollieren. Wenn ich irgendwo, wenn ich zum Beispiel Empfänger der Handlung bin, der dem einem widerfährt, also einem widerfährt, ja, dann bin ich einfach Rezipiens. Und wenn ich Ziel der Handlung bin, dann bin ich ein Rezipiens. Meinetwegen, das Pferd wird zum Tierarzt gebracht oder ich bringe das Pferd zum Tierarzt. Ich bin der das die Handlung auflöst und kontrolliert. Das Pferd ist diese Handlung widerfährt und der Tierarzt ist der Ziel dieser Handlung ist, das Pferd zu ihm zu bringen. So ungefähr lässt sich das teilen. Und das ist auch jetzt, was ich jetzt gerade gebracht habe, ist auch nicht unbedingt tiefgreifende linguistische Analyse. Das ist tatsächlich trivial und damit können wir sehr gut leben. Dann können wir weiterkommen. Ja? Wir können das natürlich auf diese drei Sätze kurz mal eruieren. Der Hund läuft. Ganz klar haben wir hier ein Agens, der Hund läuft. Das ist einstelliges Verb. Wir kommen jetzt zu einem anderen Begriff gleich und ich möchte hier gleich die Diskussion gleich blocken, was Transitivität und Intransitivität ist, weil da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Wir einigen uns einfach über die Stelligkeit des Verbs. Ja, einstellig, zweistellig, also transitiv, intransitiv beziehen wir eben drauf. Das ist ein intransitives Verb, da gibt es ein Agens und der Hund steht im Deutschen im Nominativ. Ja? Keine große Analyse. Der Hund beißt den Mann, dann haben wir ein Subjekt, das tatsächlich hier wie im ersten Satz, obwohl das Verb zweistellig ist, also transitiv ist, auch im Nominativ steht und der Mann steht im Akkusativ und das ist, wie wir hier gesagt haben, direktes Objekt. Und was ist jetzt hiermit? Der Mann stolpert. Der steht zwar im Nominativ, aber ist das Agens? Was denkt ihr drüber? Das ist ein Kolloquium, wir müssen reden. Ja, bitte. Kannst du etwas lauter sprechen? Ne? Oh ja, das ist schon mal ein gutes Wort. Etwas tun, aber unfreiwillig. Gibt es eine Kategorie dafür? Unfreiwillig etwas tun, unbeabsichtigt. Mir ist ein Glas kaputt gegangen, ja, sowas. Gibt es eine Kategorie? Es gibt einen wunderschönen Begriff dafür. In kaukasischen Sprachen gibt es extra Verbmodus. Ich nenne das kann das jetzt nicht übersetzen. Aber Kategorie heißt involuntativ. Du meinst, der Hund handelt hier nicht absichtlich. Der Mann, meine ich. Der Mann, der stolpert. Das hatte er nicht vor. Aber das, was ich am Anfang als Definition für Agens gebracht habe, können wir hier tatsächlich verwerfen. Da ist keine Auslösung dieser Handlung. Also er hat diese Handlung nicht absichtlich ausgelöst, der ist tatsächlich ein Zufallsopfer an der Stelle. Ich werde jetzt ganz kurz vielleicht das nochmal runternehmen und etwas aufschreiben. Und da möchte ich jetzt euch bitten, oder vielleicht, bevor wir damit anfangen, würde ich trotzdem was einen Begriff vielleicht hierzu erklären und damit schließen wir das kurz ab. Was im Unterschied zu allen anderen Kasusformen in allen Sprachen nur die Formen betrifft. Man nennt das in der wissenschaftlichen Literatur, dass die Funktion von dieser Kasusformen ist, die fundamentale syntaktische Relationen zu markieren. Das ist ganz wichtig. Diese drei Worte sind ganz wichtig. Fundamentale syntaktische Relation. Uns viel schwer, diese Kasusformen auf realen Entitäten der Welt zu beziehen, eben weil die sich nicht primär auf die realen Welt beziehen, sondern auf fundamentale syntaktische Relationen beziehen. Und wir müssen das versuchen, nicht zu verstehen, was syntaktische Relationen sind, sondern warum sind sie fundamental? Warum ist fundamental, hier ein Nominativ zu markieren? Warum ist fundamental? Also das Wort ist tatsächlich ein Fokus, ja, ein wirklich Brennpunkt dieses Satzes. Warum ist fundamental, hier ein Nominativ und hier ein Akkusativ zu haben? Also das ist eine Frage, die man sich eigentlich nicht stellt, weil man das einfach hinnimmt. Wir sind aber in diesem Seminar dafür da, alles zu hinterfragen. Warum ist das so fundamental? Also schreibt irgendwo auf, Kasus, die Funktion von diesen Kasusformen sind die fundamentale syntaktische Relationen zu markieren. Das ist gleichzeitig der Grund, warum uns schwer fiel, irgendwelche reale Entitäten zu finden, worauf wir die beziehen könnten. So, ich schreibe diesen Satz hier vielleicht nochmal. Der Hund läuft. Und wir haben gesagt, das hier steht im Nominativ. Oder fangen wir jetzt damit mit was anderes an. Das ist ein Artikel. Das ist ein Nomen und das ist ein Verb. Und das ist ein Satz. Das ist die Analyse. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller weiter. Eigentlich wollte ich das irgendwie in ein Gespräch vielleicht, aber vielleicht könnt ihr mir das später mithelfen. Wir haben hier die drei Simplificia, drei Konstituenten, die auf der Ebene des der Wortart unterschiedlich ausgeprägt sind. Sind wir uns darüber einig? Ja? Also wir haben einen Satz und dieser Satz kam zustande, weil wir drei unterschiedliche Wortarten haben. An der Stelle stelle ich jetzt als Arbeitshypothese auf und sage, ein Satz kann nur zustande kommen, wenn wir dort eine fundamentale Unterscheidung haben, egal auf welche Ebene verlagert. Aber als Begriff Unterscheidung, unterschiedlich, nicht identisch, nicht ähnlich. Wenn wir die Wortarten hier eruieren, dann wissen wir, das Artikel ist nicht Nomen und Nomen ist nicht Verb und diese Relation genauso. Artikel ist nicht Verb. Also wir können hier nur dieses Zeichen dazwischen stellen. Die sind nicht identisch, die sind nicht ähnlich. Diese Unähnlichkeit, diese Unterscheidung ist auf der Ebene der Wortart ausgelagert. Ja, das ist ganz wichtig an der Stelle. Wir brauchen eigentlich gar nicht zu erfahren, in welcher Kasus der hier steht. Ja? Ja? Ich erkläre gleich, warum. Wir haben jetzt den zweiten Satz, da steht, der Hund beißt den Mann. Okay, jetzt gehen wir nochmal, nehmen wir dasselbe jetzt nochmal. Wenn hier das funktioniert hat, dass ein Satz zustande kam, durch Unterscheidung von Wortarten, warum soll das hier nicht zustande kommen? Deswegen markiere ich die einfach, wir haben einen Artikel, wir haben ein Nomen, wir haben hier ein Verb, wir haben einen Artikel und wir haben ein Nomen. Boom. Wir haben hier auf einmal, okay, als Wortarten, auf der abstrakten Ebene, haben wir hier, hier und hier die Unterscheidung, aber dann haben wir nochmal zwei Entitäten, die genau als Wortarte dieselbe sind wie die hier. Ist das klar? Was ist Unterschied von diese zwei Ebenen hier? Nämlich, die sind nicht ähnlich, aber wenn man, also die hier nochmal mit, die auch nicht, aber jetzt haben wir zwei Entitäten, die denen hier ähnlich sind, identisch sind, als Wortarten. Ich komme nochmal zu diesem Wort zurück. Warum sind Kasus-Markierungen Markierungen von fundamentalen syntaktischen Unterscheidungen? Weil ohne diese Markierung kommt ein grammatisch korrekter Satz nicht zustande. Wir könnten nicht sprechen. Und das beweise ich jetzt gleich. Die einzige Möglichkeit, alle diese Entitäten voneinander zu halten, ich übernehme das, was nicht identisch ist, das ist das Verb. Okay, das ist keinem hier identisch. Und für die beiden Entitäten hier, das ist Nominalphrase, wie wir wissen, erfinde ich eine abstrakte Kategorie, ich nenne das Kasus. Ich subklassifiziere diese Kategorie in zwei verschiedenen Formen, also mindestens zwei verschiedenen Formen, und dann nenne ich das einfach Nominativ und Akkusativ. Ich habe einfach Unterscheidung in diesem Satz auf eine andere Ebene verlagert. Und diese Ebene ist eine andere Kategorie, das ist ein Kasus. Was ich hier hergestellt habe, ist das, was mir oben gefällt hat, nämlich die sind nicht identisch. Vor allem die beide sind unterschiedlich. Das, was ich dadurch erreicht habe, ist die fundamentale Unterscheidung von Aktanten eines Verbs auseinanderzuhalten markiert. Also das habe ich erreicht. Wie kann ich das noch smarter formulieren, ohne dass ich das zerrede? Ja. Nochmal, also dieser Satz ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe hier auch noch ein Handout fertig gemacht. Hier stehen auch viele Kasusformen, die wir jetzt in dieser Gruppenarbeit zusammen erarbeitet haben. All das ist tatsächlich unwichtig. Wichtig ist, die Frage zu stellen, warum haben wir es nötig, zwei Aktanten eines Verbs doch unterschiedlich zu markieren? Ja? Weil eine Sprache nur durch diese Distinktion funktioniert. Das, was wir gerade beschreiben, gibt es in allen Sprachen. Stellt euch mal kurz vor, was wäre, wenn wir hier auch Nominativ hätten. Ja? Dieser Satz wäre einfach nicht grammatisch. Ohne, also Kasus leitet etwas, was uns fundamentale Möglichkeit gibt, korrekt zu sprechen. Damit, das ist, was mit der Markierung von fundamentalen Relationen gemeint ist. Und nochmal hier auf die Funktion von denen hier zurück. Die Funktion von Kasus ist zwar nicht auf reale Entitäten zu beziehen, so wie ich vorhin gesagt habe, zwar nicht die leicht zugängliche, ja, das ist ganz wichtig, leicht zugängliche Entitäten der realen Welt abzubilden, sondern die bilden etwas noch Fundamentaleres, noch sprachlich Genuineres ab. Und das ist diese fundamentale Unterscheidung innerhalb einer Konstruktion. Wir können einen neuen Satz ab Punkt hier anfangen und dort können wir natürlich dieselbe Kasusform nochmal verwenden. Aber innerhalb einer syntaktischen Konstruktion, und das ist eigentlich ganz wichtig für heute, weil wir haben ganze Zeit eigentlich erster Teil dieses Kolloquiums oder dieses Gesprächs könnte auch in der Morphologie ausgelagert sein. Aber das ist der Punkt, worauf wir hinwollten. Dass die Funktion des Kasus ist, die fundamentale syntaktische Relationen zu markieren. Und ich habe jetzt gerade versucht zu erklären, warum sind diese Relationen fundamental. Man verwendet dieses Adjektiv nicht aus Lust und Laune, sondern weil die ohne diese Leistung von Kasus könnten wir nicht korrekt sprechen, könnten wir keine korrekte syntaktische Sätze bauen. Die leisten einfach, dass zwei Aktanten unterschiedlich bleiben, weil auf der Wortartebene haben wir das nicht leisten können. Hier, sobald wenig zu unterscheiden war oder nicht zu unterscheiden war, sobald nur ein Aktant vorhanden war und zum Vergleich stand nur 0, da ist auch nicht notwendig manchmal. Also meinetwegen, ich kann hier Nominativ schreiben, aber ich kann auch Smiley schreiben. Also das wird keine Funktion haben, weil wir unterscheiden durch diesen Nominativ diesen Aktanten von nichts, also von keinem zweiten Aktanten. Sobald bei zweistelligen, dreistelligen Verben diese Notwendigkeit entsteht, und wenn ich jetzt sage, der Mann schreibt den Brief dem Bruder, schreibe einfach Br hier, ja? Dann haben wir wiederum eine wenn wir Wortartebene durchziehen, haben wir ein, oder sagen wir mal so, eine Nominalphrase, dann haben wir ein Verb, noch eine Nominalphrase und noch eine Nominalphrase. Und ich könnte sagen, okay, dafür habe ich ein Nominativ, sich von dem zu unterscheiden, weil das im Akkusativ steht. Dann hätte ich aber die Notwendigkeit, noch etwas zu unterscheiden. Und dafür hat die Sprache Kasusform des Deutschen so subklassifiziert, dass ich auch dafür Dativ abgestellt habe. Das war es aber auch. Ja? Das war es aber auch. Mehr braucht eine Sprache nicht, denn es entsteht keine syntaktische Konstruktion, die an einem Verb ohne Präposition angeschlossen werden kann. Ich kann schreiben mit einem Stift. Ja? Aber da habe ich eigener Kasus regiert von einer Präposition. Das, was die mir hier leisten, ist, dass sich drei Nominalphrasen sauber unterschiedlich bleiben. Weil ohne diese fundamentale Unterscheidung bekomme ich keinen grammatisch korrekten Satz. Ich hoffe, dass ich das nicht zerredet habe, aber euch auch nicht erschreckt habe, weil man stellt sich diese Frage nicht in der Regel, weil das ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht ist das zu philosophisch, zugegeben. Ja? Aber trotzdem muss man sich überlegen, wie eigentlich in einer Sprache Kasusformen zustande kommen und wozu sie sind. Wir können diese Frage nicht auf identischen Wege beantworten, wie wir diese Frage zum Beispiel mit Numerus und Genus beantwortet haben. Hier war ganz klar, wozu wir die alle brauchen. Da mussten wir etwas tiefer graben und abstrakter werden. Deswegen ist das so philosophisch. Wozu braucht eine Sprache einen Kasus? Wir wissen, wozu ein Numerus und so weiter, aber wozu braucht eine Sprache einen Kasus? Antwort lautet, und damit beende ich diesen Punkt und dann gehen wir weiter. Antwort lautet, eine Sprache braucht Kasus, um fundamentale syntaktische Relationen zu unterscheiden, zu markieren. Und das ist vielleicht eine der Kernaussagen generell in der Syntax. Was ruht darauf? Also was haben wir eigentlich, wenn wir fundamentale syntaktische Relationen markiert haben? Welche Konsequenzen hat das, außer dass wir das sauber unterschiedlich gehalten haben? Eine Konsequenz wäre ja zum Beispiel, Kongruenz herzustellen. Ja? Ein Verb, sobald OLAT funktioniert, dort gibt es dann Folien zu Kongruenz, also um die 12 Folien. Das ist ein Thema, aber das muss man jetzt hier, das muss man nicht viel erklären, das ist viele Beispiele drauf noch. Hinter dieser Sache steht noch etwas, das, was wir nicht erwähnt haben, das ist das Verb. Und man sagt, das ist auch wiederum eine Glaubensfrage, aber es scheint sehr zutreffend zu sein, diese Kasusformen werden vergeben von jemandem. Also es gibt einen Chef im Satz und der vergibt die Formen. Der erlaubt, in Nominativ zu fungieren, er erlaubt, in Akkusativ zu fungieren und er erlaubt, in Dativ zu fungieren, wenn es um Deutsch handelt. Diese Handlung nennt man auch Kasuszuweisung. Ein Kasus wird zugewiesen. Das ist ein besetzter Begriff, ja? Fachbegriff. Was wird nicht zugewiesen, sind sogenannte intrinsische Kategorien, die mitgebracht werden. Das ist zum Beispiel Genus. Genus steht bereits im Lexikon für jedes Wort, sofern in einer Sprache Genus vorkommt. Das wird in einem Satz nicht zugewiesen, vom Nichts. Das ist intrinsisch. Kasus wird aber zugewiesen. Und zwar von einem Verb nach Bedürftigkeit des Verbs. Wie das Verb gerade launisch ist, so vergibt er es auch die Kasusformen. Und an der Stelle ist das Verb dreistellig und braucht jemanden, der diese Handlung ausführt, etwas, worauf das ausgeführt wird und jemanden, worauf sich das zielt. Das ist die Natur des Verbs. Wir haben das mit Stelligkeit, mit Valenz, mit alles Mögliche bereits beschrieben. Und um diese drei Aktanten sauber voneinander zu unterscheiden, diese Unterscheidung zu markieren, vergibt er oder weist er die Kasusformen zu. Ja? Kasuszuweisung. Das sollen wir uns merken. Okay, also fundamentale syntaktische Relationen und hinter diesen fundamentalen syntaktischen Relationen steht eben die unabdingbare Notwendigkeit, grammatisch korrekt zu artikulieren, grammatisch korrekt zu sprechen. Okay, jetzt schreibe ich einen Satz ab aus, wo hatte ich das nochmal? Ich habe das hier, genau. Macht jemand Baskisch hier? Keiner? Okay. Wer? Du machst Baskisch. Okay, wenn ich was falsch schreibe, dann kannst du mich korrigieren. Nee. Da brauchen wir noch Indefinitheitszeichen. Das ist A. Und das ist dann Lokativ. Und das Verb nehme ich jetzt nicht auseinander. Also wir haben auf jeden Fall Mann. Das ist Absolutiv. Dann haben wir eine Straße. Und das ist ein Lokativ. Das haben wir schon gesehen vorhin. Und dann haben wir also sein Verb. Dritter Singular gebe ich jetzt einfach an. Und das bedeutet nichts anderes als der Mann ist auf der Straße. Ja. Das ist der erste Satz. Und den zweiten Satz habe ich auch noch hier. Und der lautet Emakonek. No. Gisona ikusten du. Und da ist auch noch ein O als so. Frau Ergativ Mann Absolutiv. Versuche das zu alinieren, sodass man das genau beziehen kann. Das ist ein Sehenverb in dritter Singular. Können wir jetzt auch hier, können wir sparen mal ganz kurz. Und das ist ein Auxiliar. Und auf Deutsch heißt das, die Frau sieht den Mann. Na? Okay, ich mache so, dass wir die deutschen Beispiele auch noch mit dabei haben. Und ich brauche einen Marker, womit ich auf ein Whiteboard, genau, Permanent Marker. Okay, kann mir, du studierst Baskisch? Okay, kannst du uns das erklären, was hier passiert ist?
Also, im ersten Satz haben wir nur den Agens, also den Mann.
Das ist ein Agens? Okay. Okay, und der steht im Absolutiv, okay?
Im zweiten Satz gibt es den Agens und den Tertiens.
Was ist was?
Die Frau ist der Agens.
Okay.
Der Tertiens ist der Mann. Und die Frau erhält dann den
Ergativ raus. Okay. Der Mann steht im Absolutiv, okay. Sehr gut. Soweit die Analyse absolut korrekt. Wolltest du was noch sagen oder das Gleiche? Du hast auch Hand gehoben. Ja, okay. Überlegen wir ganz kurz, wie es hier aussieht. Wir haben hier, vielleicht kannst du jetzt dieselbe Analyse hier vollziehen, also quasi von hier quasi ableiten. Wir brauchen tatsächlich nur die semantischen Rollen und Kasusformen dazu. Genau, von den deutschen Beispielen. Also wir nehmen den ersten und zweiten, dritten nicht. Genau. Okay. Und? Okay, das schreibe ich dann hier. Was ist mit Kasusverteilung entsprechend? Okay. Ich habe jetzt irgendwas verstellt. Ja, jetzt ist das drin. Jetzt habe ich da oben verstellt. Nee, auch nicht. Okay. Wir hatten hier auf diesem Blatt, oder ich schreibe das nochmal, wir haben ganze Zeit hier über die hier gesprochen, aber die hier gar nicht erwähnt. Deswegen brauche ich auch diese Beispiele. Ja? Und auch diese Gegenüberstellung. Mein Ziel ist einfach zu zeigen, dass die Markierung von fundamentalen Relationen viel größere Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen sind vielleicht nicht innerhalb der Syntax zu packen, aber innerhalb der Syntax zu erklären. Auch wenn ihr jetzt vielleicht so ein bisschen Drehbuch dieses Kolloquiums euch vorstellt, als eine Linie. Wir haben mit Morphologie angefangen. Ich hoffe, wir kamen in Syntax und verlassen das Thema in der Typologie. Und alles nur ausgehend aus Kasus. Ja? Und das ist wirklich eine der seltenen Phänomene, die tatsächlich innerhalb der Syntax stattfinden, uns aber eine grundlegende Typologisierung von Sprachen erlaubt. Und ich erkläre jetzt, wie. Wir haben dort, also im deutschen Satz, ein intransitives Verb, also einstelliges Verb. Wir haben uns geeinigt, dass wir das so nennen. Ein intransitives Verb. Intransitiv. Und dort hatten wir, ich nenne das einfach hier Subjekt und Objekt. Ja, so. Und dann hatten wir ein transitives Verb unten. Und dann haben wir gesehen, dass da oben der Hund in Nominativ markiert ist. Und bei transitiven Verben haben wir gesehen, also hier ist nichts. Deswegen habe ich übrigens gemeint, wenn ich hier auch anstatt Nominativ Smiley schreiben würde, würde genauso gut funktionieren. Weil es gibt nichts zu unterscheiden. Da gibt es nur einen Aktant. Hier hatten wir einmal Nominativ und einmal Akkusativ. Das heißt, an der Stelle können wir eine These aufstellen. Man kann das auch wunderbar formulieren. Das Subjekt, oder ich würde mal hier in A, Agens schreiben. Ja? Das Subjekt des intransitiven Verbs und das Subjekt des transitiven Verbs werden gleich markiert, identisch markiert. Wir können so einen Kreis rum malen. Jetzt schauen wir, wie es im baskischen Beispiel ausschaute. Wir haben dort auch ein intransitives Verb, und wir haben ein transitives Verb. Dort haben wir auch ein Agens, ganz klar, und ein Patiens. Das sind dieselben Entitäten. Das haben wir, als du das gezeigt hast, ganz klar miteinander gezeigt. Und dann haben wir im intransitiven Verb ein Absolutiv, Kasusform. Und hier ist Null. Und unten haben wir Agens im Ergativ. Dafür aber Patiens haben wir ein Absolutiv. Das können wir auch formulieren und sagen, Agens des intransitiven Verbs und Patien des transitiven Verbs werden identisch Kasus markiert. Und wir machen eine solche Rundung. Ja? Ich meine, das ist hier doch eine ganz klare Tabelle, wenn man das so eine Matrix. Ja? Hier auch. Identisch besetzt. Ja, absolut identisch. Und wir haben zwei Sprachen, die auf zwei unterschiedlicher Art und Weise die fundamentale syntaktische Relation markieren. Diese zwei verschiedene Art und Weise habe ich jetzt mit diesen roten Kreisen gezeigt. Also irgendetwas des transitiven Verbs und dasselbe des intransitiven wird identisch markiert. Oder irgendetwas des intransitiven und nicht dasselbe des transitiven werden identisch markiert. Also das sind zwei grundlegend unterschiedliche Strategien, wenn man das so möchte, die fundamentale syntaktische Relation in einer Sprache zu markieren. Das, was wir jetzt hier gezeigt haben, dient auch zur Bezeichnung, zur typologischen Bezeichnung von Sprachen. Solche Sprachen nennt man Nominativ-Akkusativ-Sprachen. Das ist eine typologische Bezeichnung. Und diese Sprachen nennt man Absolutiv-Ergativsprachen oder einfach Ergativsprachen. Baskisch ist eine ergative Sprache. Ja? Ergative Sprachen sind etwa, wenn man zahlmäßig zeigt, in der Minderheit. Also die meisten Sprachen machen das tatsächlich so. Ja? Es gibt viel tiefgreifendere Themen, was diese Kasus, wir nennen das auch Kasustypologie, deswegen Kasus. Typologie, ja? Kasustypologie der Sprachen sind diese zwei Möglichkeiten. An der Stelle vielleicht ganz kurz als Initiation vielleicht für euch. Warum haben wir eigentlich kein Genus? Okay, schon, wir haben Genustypologie. Wir haben auch wir können auch die Sprachen mit Tempora typologisieren. Wir müssen aber schauen, wie umfassend so eine Typologie ist. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, Kasustypologie ist wahrscheinlich umfassendste Form der Typologie, wo wir wirklich, wo, wenn wir alle Sprachen, die wir erkennen, nach diesem Verhaltensmuster überprüfen, dann haben wir tatsächlich, es bleibt nichts übrig. Ja, jetzt, ich drücke jetzt mal Augen auf viele Grenzphänomene, weil das Thema ist eigentlich das Thema in der Typologie. Aber mir ist wichtig an der Stelle, wir haben mit Kasus angefangen, viele Kasusformen als transparent rausgenommen, die wir mit Häkchen versät haben. Dann blieben diese fünf übrig. Jetzt haben wir hier Dativ nicht, weil wir das gerade für die Transitivität würde ja Dativ nichts ändern. Also ab zweistellig haben wir dann hier transitiv. Deswegen ist das unwichtig. Diese ergative Sprachen haben auch noch eine sehr interessante Eigenschaft, die man mit gespaltener Ergativität bezeichnet. Aber das ist wiederum die viel tiefgreifenderen Themen. Was wir an der Stelle brauchen, ist zu... Also mir ist wichtig, dass ihr aus dieser Sitzung unter anderem auch mitnimmt, dass die Kasusformen als grammatische Kategorie dafür da ist, um fundamentale syntaktische Kategorien, Relationen zu markieren. Und bei der Markierung von diesen syntaktischen fundamentalen Kategorien greift man zwei verschiedene Wege ein. Und ein Weg ist eben als Nominativ-Akkusativ zu fungieren und anderer Weg ist als Absolutiv-Ergativ zu fungieren. Besonders in den Absolutiv-Ergativ-Sprachen geht man davon aus, dass das Phänomen Ergativ, dass überhaupt das Phänomen Ergativ da ist, untermauert eben die Überlegung, dass in diesen Sprachen kein Subjekt, sondern Agens gibt. Also, dass in dieser Sprache eben nicht eine syntaktische Relation des Subjekts privilegiert wird. Erinnert euch noch, wir haben Subjekt als Art der Privilegierung gezeichnet. Dass in solchen Sprachen eben über Kongruenz zum Verb, über Vergabe von Kasusformen, eben die Agentivität im Vordergrund gestellt wird. Nicht eine abstrakte Eigenschaft als Subjekt zu fungieren. Ja, das ist, was dahinter steckt. So, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, weil ich das abschließen wollte, und zwar hübsch. Ja, also auf mein Zettel steht noch Kongruenz, aber ich habe wirklich etwa 12 Folien erstellt. Sobald OLAT läuft, werde ich sie hochladen. Und dort werdet ihr verschiedene, also ich habe das Betriebssystem der Syntax genannt. Kongruenz ist tatsächlich sowas wie Betriebssystem der Syntax. So wie Windows ist Betriebssystem, so ist auch Kongruenz. Und entsprechend ist in afrikanischen Sprachen Konkordanz. Also das ist eine Form der Harmonisierung der fundamentalen Unterscheidung in der Syntax. Ja, also diese Handouts könnt ihr nochmal untereinander verteilen. Da stehen einige Kasusformen auch erklärt. Und ich wäre, ich weiß jetzt, wie weit das in der Klausur auftaucht, das Thema. Zumindest letztes Jahr haben wir so gemacht, dass wir tatsächlich Datensätze gegeben haben aus zwei Sprachen mit solchen Interlinealen. Und da wird geprüft, ob ihr die Interlinealen so liest, dass man solche Typologie dann tatsächlich oder einfach Häkchen setzt, das ist Absolutiv-Ergativ-Sprache oder das ist Nominativ-Akkusativ-Sprache. Ja? Das ist so, wie das in der Klausur dann kommt. Eine andere Sache noch, mit den Aufgaben werde ich jetzt keine, also ich muss noch Poster dort hinhängen, aber es werden keine neuen Poster hinkommen. Ich freue mich dabei, letzte Zeit habe ich sehr viele E-Mails bekommen, dass einige Ordner gefällt haben, die stelle ich wieder hoch. Und in der nächsten Sitzung bitte ich euch, genau, das wollte ich sagen, in der nächsten Sitzung bitte ich euch kleine Statistik, wie gut jetzt diese Aufgabe gelaufen ist. Also wie viele Menschen haben das in Anspruch genommen, wie oft wurde das in Anspruch genommen und zwar welche Aufgaben, wie oft, von wem das am meisten, also natürlich anonymisiert, nicht mit Namen, sondern einfach die Zahlen. Ich wollte das für mich halt einfach haben, und um zu wissen, wie gut das angekommen ist. Was ich euch noch gerne, also nächste Woche machen wir diese Formulare mit Evaluation. Die müssen wir, allgemeine Pflichtweise, müssen das alle machen. Aber können wir vielleicht anschließend auch kurz ein paar Feedbacks vorbereiten, was wir bis Klausur vielleicht ändern sollten, damit ihr irgendwelche Prüfungsphobien oder sonstiges nicht habt. Vielleicht irgendwelche Fragen, die man klären soll. Ich werde jetzt auch bis nächste Woche, damit das gut aussieht, einige Handouts nach hochladen. Also die ich jetzt bisher, gibt es nur 3, deswegen habe ich glaube ich nochmal 3, die ich hochladen werde, sodass ihr langsam euch für die Klausur besser vorbereitet. Gibt es irgendwelche Fragen zur heutigen Sitzung? Oder vielleicht eine kurze Meinung, war das irgendwie zu verklauselisiert oder war das mehr oder minder verständlich? Wozu wir, wisst ihr eigentlich ab heute, wozu eigentlich Kasus da ist? Was war das Ziel? Nicht so? Ja, doch? Was sagst du dazu? Du sagst dazu, ich wusste das immer.
Nein, ich habe nur nachgedacht, wie das jetzt mit dem Kasus und kein Kasus.
Sehr gut, wir haben 10 Minuten, sehr gut. Sehr gut. Was ist eigentlich mit den Sprachen, die keinen Kasus haben? Die das mit Wortstellung machen, die haben Kasus. Nee, Kasus hilft ja, also bei der Verteilung von syntaktischen Relationen, bei Einstelligen vielleicht schon, ja, die wenig Morphologie haben, ich würde jetzt gleich glatt an Englisch denken zum Beispiel. Ja? Also kann man ja auch über Wortstellung erledigen, was eigentlich Subjekt und was Objekt ist. Aber Englisch hat ja Kasus. Also minimal, aber trotzdem. Aber was ist tatsächlich die Sprachen? Und ich kenne eine Sprache, die überhaupt gar keine Kasus kennt. Weder Rectus noch Obliquus, also gar nichts. Kennt überhaupt diese Kategorie nicht. Ja? Abrasisch hat keinen Kasus. Okay, wie macht Bulgarisch das dann? Weißt du das, Maria?
Ja, der Kasus wurde aufgegeben. Also der Schreibt von Kasus im
Bibliotismus. Okay, ist das dann... Das heißt, dass... Du meinst, also Paradigma ist nicht mehr da. Also paradigmatisch gibt es keine...
Also erste PC-Formen, glaube ich. Also das sind 2 oder 3 oder so, dass das markiert wird, aber sonst nichts.
Aber es gab schon einen Kasus. Also das ist historisch einfach... Wahrscheinlich die Funktion ist ausgelagert worden. Aber zum Beispiel Abrasisch hat tatsächlich kein Kasus, hat auch nie gehabt, zumindest wissen wir nicht, dass im Abrasischen je Kasus gegeben ist, hat. Und dann haben wir tatsächlich ein Agens und ein Patiens. Und jetzt fragt man sich, okay, wie soll diese fundamentale Unterscheidung innerhalb einer Sprache doch aufrechtgehalten werden? Und Abrasisch hat ganz witzige Sache, wo man auch die Frage stellen würde, wozu braucht die Sprache sowas? Und wenn man diese Tabelle zum Beispiel dann fürs Abrasische adaptiert, dann kriegt man auch Antwort auf die Frage, wozu Abrasisch 2 verschiedene Personalmarkierungen braucht. Abrasisch hat 2 Paradigmen. Für erste, zweite, dritte Person im Verb zu markieren, jeweils im Singular, im Plural. Gibt es 2 getrennte Paradigmen. Diese Paradigmen sind zu 99% identisch, nur an 2 Stellen sind die unterschiedlich. Und zwar durch 2 Marker. Ein Marker ist L und ein anderer Marker ist D. Nur durch diese 2 Marker sind diese Paradigmen voneinander unterschiedlich. Und das ist ganz interessant. Bei einstelligen Verb, ich habe das jetzt ein bisschen unglücklich gemacht, aber intransitiv und transitiv. Also es geht um hier und hier, das zu besetzen. Und bei den intransitiven Verben bekommt der einzige Aktant, zum Beispiel der Hund, ein Personalzeichen im Verb aus der L-Gruppe. Ja? Also aus einem Personalzeichen-Paradigma, wo dritte Person in Singular maskulin L ist. Also aus diesem Paradigma. Es hat mit Kasus nichts zu tun. Und genau das gleiche Zeichen bekommt beim transitiven Verb das Patiens. Allerdings aus dem D-Zeichen bekommt Agens des transitiven Satzes. Und damit haben wir diese Relation hier. Und das ist ähnlich dem hier. Das heißt, im Abchasischen gibt es keinen Kasus, aber man sagt trotzdem über das Abchasische, dass das eine Ergativsprache ist. Weil die Strategie der Markierung, und deswegen hat das eigentlich Kasustypologie nicht unbedingt etwas mit Kasus zu tun. Das ist einfach eine Strategie, das ist Bezeichnung einer Strategie. Wir haben hier einen sehr guten Spezialisten für indogermanische Sprachen, dafür Thomas Jügel, der darüber promoviert hat. Ja? Also der ist eigentlich ein Fachmann, was das angeht. Die Beschreibung, das, was ich vorhin vertextet habe, also Subjekt des Intransitiven und das Subjekt des Transitiven werden gleich markiert im Unterschied zum Objekt des Transitiven. Das ist eine nominativ-akkusativische Strategie. Ja? Und die zweite Strategie ist, das Subjekt des Intransitiven und Objekt des Transitiven werden identisch markiert, im Unterschied zum Subjekt des Transitiven. Das ist eine andere Strategie. Hier haben wir zwar keinen Kasus, aber über Personalmarkierung, also durch Personalmarkierung, exakt dieselbe Strategie realisiert, ohne dass die Sprache überhaupt Kasus kennt. Und deswegen bezeichnet man Abchasisch trotzdem als Ergativsprache. Und damit meinte ich auch, mit Kasustypologie hat nicht unbedingt mit Kasus was zu tun. Danke für diese Frage. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Was ist mit den Sprachen, die keinen Kasus haben? Die machen es trotzdem. Ja, das ist die Antwort drauf. Okay. Wir machen nächste Woche ein bisschen Informationsgliederung und Syntax. Ein schönes Thema. Und übernächste Sitzung, also Fokus, Thema Rema, und zwar in den koordinierten Phasen und so weiter. Haben wir auch, aber auch eine moderierte Arbeit. Und ich habe jetzt den ersten Entwurf der Klausur, insofern kann man ja in den Tutorien das schon mal durchnehmen. Ja. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin habt ihr eigentlich genug, um nachzudenken, glaube ich.